Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Facon.
Das Ende des Jahres nähert sich, 2009 liegt fast hinter uns, und so wollen wir Rückschau halten auf das, was im vergangenen Jahr kulturell passiert ist. Dazu sind bei mir im Studio Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Zürich, und Pal Snell, Autor und Musiker aus Bern. Für Weihnachtsgeschenke kommen wir zu spät, leider, aber wir können wenigstens auch noch ein paar Tipps geben, gegen was wir denn die Geschenke, die wir gekriegt haben, austauschen könnten. Fangen wir doch mal bei der Literatur vielleicht an, Pal Snell. Was würden Sie empfehlen? Gegen was tauschen wir das Geschenk von der Erbtante Agnes aus?
Ja, ich hatte Freude am Schweizer, wie heißt das, Buchpreis, nicht Literaturpreis, dass den Ilmar Akusa bekommen hat. Mehr würde ich unbedingt empfehlen. Ich habe noch längst nicht das Ganze gelesen, aber ich finde, das ist ja wirklich einfach eine großartige Sprache, die diese Frau hat. Ich genieße es einfach, eine Sprache, die so präzise ist und gleichzeitig so flüssig und warmherzig. Sie erzählt aus Osteuropa, von ihren Reisen, von ihrer Familie. Also ich empfehle es unbedingt, dieses Buch.
Es geht um die Erinnerungen eines kleinen Mädchens. Der Vater ist Slowene, die Mutter Ungarin. Und es geht um eine Reise von der Slowakei über Budapest, über Ljubljana und Triest nach Zürich. Und das sind Erinnerungspassagen aus dem Leben von Ilmar Akusa selbst. Marcy Goldberg.
Ja, mein Buchvorschlag kommt auch ein bisschen aus dem Genre, also weder Roman noch Sachbuch, sondern irgendwie so autobiografische Belletristik, aber ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Und zwar, meine Buchentdeckung ist vom japanischen Autor Haruki Murakami. Mhm. Und das Buch heißt »Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede«. Und das ist eine Anspielung auf eine Sammlung von Kurzgeschichten von Raymond Carver, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Und Murakami, der ein großer Kenner der amerikanischen Literatur ist, hat dieses Buch damals auch ins Japanische übersetzt. Carver ist ein großer Einfluss für ihn. Murakami hat früher eine Jazzbar in Tokio geführt und andere Sachen gemacht, und irgendwann hat er angefangen, Romane zu schreiben. Und ungefähr zur gleichen Zeit hat er auch angefangen, täglich zu joggen. Und mit der Zeit ist er dann immer länger und weiter, und am Schluss hat er dann auch angefangen, Marathone zu laufen und auch Ultramarathone. Und in dem Buch geht es darum, einerseits um das Schreiben und andererseits um das Laufen. Mhm. Und wenn er vom einen redet, geht es dann eigentlich auch ein bisschen ums andere. Tagesabläufe, Disziplin, wenn man sich weite Ziele steckt und jeden Tag ein bisschen näher kommt. Also das Romanschreiben als Marathonlauf und das tägliche Laufen als irgendwie Schreibübung, das geht sehr schön das eine ins andere. Und das ist das Buch ist auch, ich habe es auf Englisch gelesen, es ist auch auf Deutsch erhältlich. Als Taschenbuch kommt es erst anfangs 2010 raus. Aber ein schönes Buch für das Jahresende, für die Neujahrsvorsätze zum Beispiel.
Die wir jetzt dann bald fassen werden. Kommen wir zur nächsten Gattung. Wir haben etliche Mal im Kulturstammtisch ja über Musik gesprochen und auch über Film. Jetzt vielleicht die Kombination. Sie haben uns einen Film mitgebracht, der von Musik handelt, Balzen.
Ja, Sounds and Silence. Ich kann gerade anknüpfen, wenn es bei Murakami ums Laufen und Schreiben geht, dann geht es bei Sounds and Silence eigentlich ums Fahren und die Musik. Mir ist dieser Zusammenhang in diesem Film ganz klar geworden. Der Zusammenhang zwischen den Musikformen, die wir haben, und den Verkehrsmitteln, die wir brauchen. Jeder Musikfilm bringt ja Fahraufnahmen. Man kommt nicht darum herum. Es ist fast ein Klischee, aber eben nur fast, weil es ist eigentlich ein zwangsläufiges Klischee. Musiker sind wahnsinnig viel unterwegs, in Zügen, in Autos, in Flugzeugen, und das beeinflusst natürlich die Musik. Und so habe ich diesen Film geschaut, diesen Zusammenhang zwischen dem Fahren und der Musik. Man spricht ja in der Musik auch davon, es fährt, das vor allem im Jazz natürlich. Und der Eicher mit seinem Studio ECM, dieses hochästhetische Label, der hat sein Studio genau an der Autobahn, eigentlich über der Autobahn. Das hat mich erstaunt.
Also noch schnell zum Sagen, die beiden Regisseure kommen aus der Schweiz, das sind Norbert Widmer und Peter Guia. Der Film Sounds and Silence wurde in Locarno am Filmfestival vorgestellt und es handelt sich um eine Art musikalische Reise mit Manfred Eicher, der das ECM-Label, dieses deutsche Jazz-Label führt seit Jahrzehnten.
Mit viel Klassik jetzt auch.
Mit viel innovative, aktuelle Musik.
Und sie begleiten ihn bei seinen Reisen an die verschiedensten Orte, um Musik aufzunehmen. Marcy Goldberg, der Film, das ist Ihr Metier. Was haben Sie für einen Filmvorschlag? Vielleicht schon für die DVD oder vielleicht auch für den Kinobesuch?
Der Film. Ich habe einen Vorschlag. Das ist eine DVD, die jetzt gerade im Dezember lanciert wurde vom Schweizer Filmvertrieb artfilm.ch. Das ist ein kanadischer Film und der Film heißt L'Encerclement. La démocratie dans les raies du néolibéralisme und auf Deutsch die Umzingelung, die Demokratie in den Fängen des Neoliberalismus. Der Film ist am Filmfestival in Nyon, Vision du Réel, gezeigt worden. Er hat dort den Grand Prix gewonnen. Wir haben damals darüber berichtet. Und der hat nachher eine große Festivalkarriere gemacht und hat überall große Preise gewonnen. Das ist, wenn ich den Film beschreibe, tönt das ein bisschen unmöglich. Der Film dauert 160 Minuten und es ist nur eine Abfolge von Talking Heads, die den Neoliberalismus erklären und entweder befürworten oder kritisieren, also eher kritisieren. Aber der Film ist großartig, eben darum hat er auch so viele Preise gewonnen. Er gibt ein extrem gutes Gefühl, weil die Leute, die Experten, die drin vorkommen, die können das alles so gut erklären. Und Phänomene und Probleme, die unserem allen Leben tangieren und womit wir jetzt gerade konfrontiert werden, auch mit Finanzkrise und so, die werden erklärt auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl bekommt, man kann das auch verstehen.
Also das heißt, es werden die Fragen gestellt, die man selbst auch hätte.
Ja, und vor allem im Gegensatz zu den Berichterstattungen in den Medien, wo es oft heißt, es wird so dargestellt, es ist alles so schwierig und man weiß nicht, was tun und man kann es nicht verstehen und die Experten sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Dieser Film Knowledge is Power, oder? Und dieser Film erklärt alles auf eine Art und Weise, wo man selber einfach als einfacher Mann oder einfache Frau auf der Straße das Gefühl bekommt, auch zu verstehen, was jetzt in der Welt passiert. Und das ist eigentlich ein idealer Film für eine DVD. Im Kino ist es natürlich ein bisschen 160 Minuten, es wird sehr viel geredet. Das kann ein bisschen eine Herausforderung sein für die Wahrnehmung und fürs Verständnis. Aber als DVD ist das geradezu ideal. Man kann das kaufen und zu Hause fast wie ein Buch nachschlagen und gewisse Teile. Der Film ist sehr schön strukturiert und aufgeteilt in gewissen Kapiteln mit gewissen Themen. Es ist eine Leistung von artfilm.ch, dass dieser Film, das ist eine spezielle Edition für die Schweiz, mit allen entsprechenden möglichen Untertiteln, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und so weiter.
Was man auch noch verschenkt an Weihnachten so und das man vielleicht dann auch nachher hinterher austauschen möchte, vielleicht heutzutage weniger in der Ära des Downloads, aber trotzdem die Musik. Was ist denn dieses Jahr begegnet an musikalischen Werken?
Na, ich möchte mal weg von den CDs. Ich war an einer Konzertreihe, ich war jetzt dreimal dabei, die Konzertreihe, die der Thomas de Menga in der Dampfzentrale in Bern gemacht hat, zum Thema Zeit. Er hatte dort eine carte blanche, konnte das Thema Zeit gestalten mit drei Konzerten. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die Dampfzentrale als einen Ort entdeckt, der absolut ideal ist für klassische Musik. Für moderne klassische Musik, vielleicht nicht für ein ganzes Orchester, aber er hat dort gespielt im Duo, im Trio, kleines Orchester, alle diese Formen und das wirkt so wahnsinnig in dieser anderen Umgebung.
Ist das die alte Fabrikhalle oder ist das die Lage an der Aare, die das verursacht?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie wenn du Theater plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, in der Widmarhalle oder im Schiffbau siehst, wo einfach die Umgebung anders ist und die Musik wirkt dann anders. Und absolut mühelos hat er es zustande gebracht, alte Musik mit absolut moderner Musik zu mischen und du hast einfach nur noch Musik gehört.
Ja, mein musikalisches Highlight des Jahres ist sicher das Jazzfestival in Montreux gewesen. Und das möchte ich betonen. Ich habe das Gefühl, manchmal in der Schweiz wird Montreux unterschätzt. Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Festival zur Kulturlandschaft gehört, dass man zu wenig schätzt. Ich finde, das ist nach wie vor ein Festival, wo tolle Künstler auftreten. Und wo sie durch diesen sogenannten Geist von Montreux, the Spirit of Montreux, werden die Leute tatsächlich dazu inspiriert, extrem schöne Konzerte zu geben, auch miteinander. Das ist auch das Tolle an Montreux, dass Musiker und Bands sich dort treffen und kennenlernen. Also, dass man mit den eigenen Idolen plötzlich auftreten darf. Das Festival hat auch eine extreme Professionalität. Das merkt man, wenn man nachher an andere Konzerte geht. Die Akustik ist super. Die Tickets sind einfach fast unbezahlbar teuer.
Aber man kriegt was dafür.
Aber es lohnt sich wirklich.
Sie hören DRS4 News, es ist Halbzeit im Kulturstammtisch und wir machen eine Art Rückschau auf das Jahr 2009. Und da wollen wir doch jetzt mal ein bisschen auf die Ereignisse eingehen, die dieses Jahr passiert sind oder vielleicht auch nicht. Nämlich, dieses 2009 war auch ein Jahr der Rückblicke auf zum Beispiel 1989, der Mauerfall, 1969, erste Mondlandung, 1939, der Beginn des Zweiten Weltkrieges.
Ja, mir ist unter anderem aufgefallen, dass die 20 Jahre nach der Wende, das hat sehr geprägt dieses Jahr. Und ich denke, vor 10 Jahren, als es 10 Jahre nach der Wende war, hat es nicht diese Wirkung. Mhm. Ich denke, 20 Jahre, das ist eine Generation, das ist irgendwie eine symbolische Zeit. Und das ist vielleicht genug Distanz und Abstand, damit man gewisse Sachen neu betrachten kann. Nach 10 Jahren war es vielleicht noch zu früh. Aber jetzt hat man diese Geschichten wieder aufgerollt und konnte auch ein bisschen differenzierter über das Leben in der DDR damals sprechen und über die Unterschiede. Also was ist seither besser geworden, was ist vielleicht doch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Wird man mit 20 Jahren Distanz ehrlicher zu sich selbst als mit 10 Jahren Distanz?
Das weiß ich nicht. Ich sehe einfach, dass politisch hat es diese Auswirkung, dass die Linkspartei eine erfolgreiche, eine akzeptierte Partei ist. Das wäre vor 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen. Da war die DDR noch zu nah.
Und, ja. Ja, wahrscheinlich hatte sie dort ein negativeres Image, ist das? Und heutzutage versucht man doch ein differenzierteres Bild zu entwerfen, auch mit der Distanz. Könnte das sein?
Ja, und vielleicht ist es diese Partei gelungen, West und Ost wirklich zu verbinden, da zuerst der Gysi und dann der Lafontaine und irgendwie schaffen sie es jetzt zusammen, diese Partei wirklich zu einer wichtigen Partei zu machen.
Ich denke, manchmal braucht es einfach Zeit. Als das gerade passiert war, kam das für die meisten Leute so überraschend, dass das irgendwie, man konnte gar nicht so groß reflektieren und dann irgendwann ist das auch zur Selbstverständlichkeit geworden und das Leben ist weitergegangen. Die Leute sind mit den unmittelbaren Problemen beschäftigt worden und jetzt, nach 20 Jahren, kann man diesen Rückblick machen. Ich denke, es hat auch damit zu tun, also für meine Generation, das ist ein Event, also ich war gerade an der Schwelle zum Erwachsenwerden, als das passiert ist und das prägt auch, wie die Generation und meine Eltern immer erzählt haben, wo sie waren, als sie gehört haben, dass John F. Kennedy erschossen wurde und so Sachen. Oder für die Großeltern das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist wirklich so ein prägendes Datum. Mhm. Und vielleicht, weil der Journalismus auch unter anderem von Leuten in meinem Alter betrieben wird, ist das, ich denke, das hatte für viele Leute irgendwie eine besondere Bedeutung und man hat dann gern darüber nachgedacht jetzt dieses Jahr, was das alles bedeutet hat und vielleicht wie man sich selber was mit einem auch passiert ist in dieser Zeit.
Die Auflösung eigentlich der klaren Fronten, die damals passiert ist, das ist natürlich auch ein Thema, das sehr wichtig ist.
Und die Desorientierung während dieser Auflösung der klaren Fronten und jetzt irgendwie wieder die Suche nach einer Alternative. Man lebt in diesem sogenannten Kapitalismus. Man nennt es das kapitalistische System. Dabei muss man eigentlich sagen, es ist ja gar kein System. Es war ein System, solange es das Gegensystem gab. Da konntest du zwei Systeme vergleichen. Aber der Kapitalismus, so wie er sich jetzt zeigt, ich würde nicht von einem System reden. Das hat ja niemand irgendwie willentlich geschaffen. Niemand hat es unter Kontrolle. Das ist nicht ein System. Und jetzt kommt halt wieder die Suche nach einer Alternative.
Ja, ich denke, also ich sage immer ein bisschen als Witz, aber es stimmt auch, zu Zeiten des Kalten Kriegs war der Kundendienst im Westen auch besser. Weil man war sehr bemüht zu zeigen, dass unser System oder wie man das nennen will, dass das besser ist und dass das gut funktioniert. Und man hat den Kapitalismus ein bisschen auch menschlicher gemacht, weil man Angst hatte auf die Alternativen. Und genau, weil es heutzutage, weil diese andere Alternative verschwunden ist, gibt es offenbar wenig Motivation, auch eine gewisse Menschlichkeit oder gewisse soziale Ideen weiter zu pflegen. Und das wird auch zu Problemen führen später.
Das Jahr der Rückblicke 2009, es war auch ein Jahr, in dem erinnert wurde an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Am 2. September war dann Generalmobilmachung in der Schweiz und da wurde dran gedacht und gleichzeitig gab es eine Art Feier für diejenigen Soldaten, die damals in Aktivdienst eingetreten sind. Und das gab dann auch wieder Diskussionen darum, weil man sagte, nee, also Zweiter Weltkrieg, das wird nicht gefeiert. Aber gedenken sollte man trotzdem.
Ich weiß nicht, das ist natürlich eine heikle Sache. Einerseits die Leute, die sich in den Dienst gestellt haben, das ist auch eine Leistung und die verdienen einen Respekt. Aber ich denke, man muss sehr, sehr aufpassen, wie man mit dem Zelebrieren von Krieg umgeht.
Ja, das Zelebrieren ist wirklich ein Problem. Ich höre ja diese Geschichten oft von Leuten, weil ich schreibe Biografien für Leute. Private Biografien, die werden nicht veröffentlicht. Aber ich habe viele Leute, die mir aus dieser Zeit erzählen. Und ich muss sagen, so im individuellen Austausch kommt das immer sehr differenziert und sehr sympathisch rüber. Das ist völlig etwas anderes als irgendeine eine öffentliche Veranstaltung, wo das dann vielleicht zelebriert wird. Aber so im Persönlichen, man merkt halt einfach, das war ein wahnsinniger Einschnitt ins Leben und die Leute, die haben von der Familie Abschied genommen und die wussten nicht, geht's los oder geht's nicht los. Also das ist absolut real, diese Angst, die sie durchgemacht haben.
Man darf die auch durchaus ernst nehmen in der Erinnerungsarbeit. Etwas anderes, was passiert ist dieses Jahr und wir haben im Kulturstammtisch nie darüber geredet, ist, dass die populäre Kultur des Westens eines ihrer größten Idole verloren hat dieses Jahr. Es gibt Leute, die sagen sogar den größten Star aller Zeiten, Michael Jackson, der verstorben ist unter nach wie vor nicht geklärten Umständen, ein tragisches Leben und ein tragisches Ende.
Also ich habe mich für Michael Jackson nie besonders interessiert. Mich hat das eigentlich eher abgeschreckt. Und dann habe ich mir die Beerdigungsfeier angeschaut am Fernsehen und war einfach fasziniert vom Panorama dieser Leute, die ihn gekannt haben, was das für unterschiedliche Charaktere waren. Zum Teil beängstigende Figuren, aber zum Teil auch total sympathische Persönlichkeiten. Ich denke an die Rede von Smokey Robinson. Es war einfach großartig, wie der diesen Michael Jackson gewürdigt hat, mit einem Humor, mit einer Souveränität. Und da habe ich einfach gestaunt, in diesem Umfeld so, ich würde mal sagen, normale, außerordentlich normale Leute anzutreffen, wie diesen Smokey Robinson. Das war für mich so ein großer Moment.
Smokey Robinson, Sänger vom Motown-Label aus den 60er Jahren und Plattenproduzent und Songschreiber. Ja, Marcy Goldberg?
Was mich am Anfang verblüfft hat beim Tod von Michael Jackson und dann nachher sehr berührt hat, war, wie viele Leute betroffen waren von diesem Tod, und zwar überall auf der Welt. Also in gewisser Hinsicht ist die Welt ein Dorf. Und mit dem Internet und mit den Newskanälen ist die Nachricht von Michael Jacksons Tod sehr schnell um die Welt gegangen. Und dass Leute, zum Beispiel Arbeitskollegen von mir aus Südafrika und Leute in Asien und überall, ich hätte nicht gedacht, dass Michael Jackson so vielen Leuten so viel bedeutet hätte. Und das bei seinem Tod war das klar, dass er für so viele Leute ein Held war. Das hat mich imponiert. Und das andere ist, ich denke, das ist ein bisschen tragisch, aber sehr oft merkt man nicht, wie wertvoll etwas war, bis es verschwindet. Und Michael Jackson in seinen letzten Jahren war leider mehr nur eine Witzfigur oder eine Figur zum Bemitleiden.
Oder dann eine Figur, die ständig irgendwie in den Schlagzeilen auftauchte wegen Pädophilievorwürfen und so weiter und so fort und finanziellen Schwierigkeiten. Also da gab es schon eine recht große Menge von Negativschlagzeilen auch.
Ja, negativ und traurig auch irgendwie. Vor allem, ich meine, das wurde jetzt schon tausendmal gesagt, aber wenn man die Abfolge sieht von den Bildern, wie er früher ausgesehen hat und nach den sukzessiven Schönheitsoperationen, sogenannten Schönheitsoperationen, das ist wirklich ein jemand, der so viel Talent hatte und ein katastrophales und trauriges, tragisches Leben geführt hat am Schluss. Aber jetzt nach seinem Tod, ich glaube, er hat inzwischen mehr Platten verkauft als zu Lebzeiten.
Und zwar vorher und, schon nicht zu knapp, muss
es
man
gibt,
sagen.
Ja, und vorher war, genau, er war schon vorher im Rennen. Und die ganzen Remixes und Reeditionen und Neuentdeckungen und dass man jetzt wieder seine Musik ehrt und hört und darüber diskutiert und so. Das ist einfach schade, dass die Leute das oft selber nicht mehr erleben können.
Ist dieser Michael Jackson nicht irgendwie auch eine Symbolfigur geworden für die für das Leben eines einfachen Menschen, der irgendwie startet im Showbusiness und dann am Schluss plötzlich irgendwie daran zugrunde geht, dass seine Öffentlichkeit viel zu groß ist? Also es ist ja eine Person, die irgendwie mit jedem Schritt beobachtet wurde, von klein auf an. Also quasi wie ein Opfer des Showbusiness.
Ja, ich kann es natürlich auch nicht trennen von seiner Kunst. Einerseits finde ich die eigentlich großartig, jedenfalls was das Technische angeht. Aber was transportiert sie eigentlich, diese Kunst? Ich glaube, über das müsste man doch auch noch reden. Und da gibt's ich kann es auch nicht einfach so sagen. Aber ich staune einfach, was der eigentlich für Albträume rübergebracht hat. In diesem Unterhaltungsbusiness mit einem Zielpublikum, ich meine 14-Jährige, also womit der gekämpft hat, mit was für Dämonen der gerungen hat, das ist wahnsinnig. Und ich glaube, da gäbe es noch ganz viel darüber zu sagen. Und ich komme eigentlich nicht an ein Ende damit. Ich sehe einfach, das ist Teil des Unterhaltungsbusiness. Aber das ist nicht einfach Unterhaltung, das ist eigentlich wahnsinnig aufwühlend.
Ja, Michael Jackson war seit seinem 5. Lebensjahr im Showbusiness-Geschäft tätig. Also das ist wirklich ein Childstar und diese Childstars, die haben dann oft ein tragisches Leben. Es ist nicht einfach, im Rampenlicht aufzuwachsen. Es ist auch nicht einfach, das Kind zu sein von Eltern, die Kinder so pushen. Man sagt auch, dass Michael Jackson wie seine ganzen Geschwister vom Vater auch missbraucht wurde und geschlagen wurde. Ich denke, man kann von ihm schon als missbrauchtes Kind reden. Und das ist eben, das ist dieses Tragische, das ist das Düstere auch, das man sieht. Ich meine, musikalisch war er wirklich ein Genie und er hat, ich glaube, es ist ohne Zweifel, dass er den Lauf der Popmusikgeschichte verändert hat, mit seiner Musik, auch mit seinen Videos, mit dem Tanzen, mit seinen Kostümen. Also er war eine sehr einflussreiche Figur. Und das ist genau das, was in den letzten 10 Jahren seines Lebens ein bisschen verloren gegangen ist. Und seit seinem Verschwunden merkt man das wieder, weil die Klatschgeschichten jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten sind.
Wollen wir noch schnell einen Blick vorwärts werfen aufs Jahr 2010? Das ist das nächste Jahr und da darf man sich vielleicht im Gebiet der Kultur auch etwas wünschen. Vielleicht noch ganz kurz, Marcy Goldberg.
Ja, ich bin leider kein Prophet und ich habe keine Ahnung, was im Jahr 2010 passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass mit der Finanzkrise in verschiedenen Bereichen, auch mit Kultur, wird eine schwierige Zeit. Aber es gibt noch einen letzten Rückblick, den man ganz schnell vielleicht machen könnte. Und zwar vor 10 Jahren war ja das Jahr 99 und der Übergang zum Jahr 2000. Und vielleicht, weil das erst vor 10 Jahren war, hat man das eigentlich gar nicht erwähnt. Es kommt vielleicht erst in 10 Jahren zum 20. Jubiläum, aber ich bin noch am darüber nachdenken, wie viel die Welt auch sich verändert hat in diesen 10 Jahren, also technologisch, kulturell, an der Schwelle vom 99 ins 2000 hätte man nicht unbedingt gedacht, dass wir jetzt mit so vielen Kriegen leben würden. wie das Internet sich entwickelt hat, die ganzen alltäglichen Sachen wie YouTube und Wikipedia, die es damals noch gar nicht gab, erst vor 10 Jahren. Also das sind meine Gedanken jetzt zum Jahresende.
Patzmel?
Ach, das ist immer so schwierig. Ich wünsche mir so viel wie möglich Konkretes. Also gute Live-Konzerte, Restaurants, die gut kochen, gute Luft, gutes Wasser.
Das war der Kulturstammtisch mit einem Rückblick auf das Jahr 2019. Das waren Marcy Goldberg und Balz Nil. Mein Name ist Erik Fackung und als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.